Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Das sind zum einen der Sakko, der mir gegenüber sitzt. Hallo Sakko.
Hallo.
Und mir, der Joscha. Wir sind die beiden Gründer und wir mit unserem Team versuchen Tag für Tag den Kinder- und Jugendfußball besser zu machen in Deutschland auf ganz unterschiedliche Art und Weisen, unter anderem auch mit diesem Podcast, aber auch mit einer Videoplattform, die kostenlos für Vereine ist. Und wenn du jetzt den Podcast zum ersten Mal hörst, dann schau mal in die Shownotes, da kannst du deinen Verein komplett kostenlos auf unserer Videoplattform mit über 250 Übungen und ganz, ganz vielen Fortbildungen anmelden. Sakko, lass uns mal direkt reinstarten. Wir haben eine Fragenfolge vorbereitet und da ist so einiges dabei. Ich hoffe, du hast dich gut vorbereitet und lass uns einfach mal direkt in die Fragen reinstarten. Bist du bereit dafür?
Aber sowas von, Josh. Ich hoffe, du hast dich auch gut vorbereitet.
Ich habe mich richtig gut vorbereitet. Ich packe den Hammer, packe ich nicht gleich am Anfang aus, sondern wir starten mal mit den drei kleineren Fragen, die sehr, sehr random, also sehr, sehr unterschiedlich sind. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Und ich kann mir vorstellen, das ist eine Frage oder sind Fragen, die teilweise dem einen oder anderen auch mal durch den Kopf gegangen sind, die man sich aber wahrscheinlich manchmal auch nicht vertraut zu fragen. Lass uns mal reinstarten. Und zwar ist die erste Frage, kann ich spielerisches Krafttraining im Sandkasten machen? Also zum Beispiel fangen oder 1-gegen-1 formen? Sakko, was meinst du?
Ich tue mich schwer damit, was ein Sandkasten, also was das
wahrscheinlich ein Beachvolleyball.
Ja, oder? Ich dachte, also ich war mir nicht sicher, ob das Kind in diesem Beispiel vielleicht erst 2 oder 3 Jahre alt ist. Und deswegen eine kleinere Fläche reicht, aber wir gehen mal davon aus, dass man jetzt irgendwie von Bambini FE-Jugend spricht. Und ein Sandkasten bedeutet Beachvolleyballfeld von der Größe her. Durch die Antwort ja, kann ich schon machen. Also warum nicht? Es gibt ja auch die Sportart Beachfußball. Es ist, glaube ich, auch mal witzig, das zu tun. Es wäre aber nichts, wo ich mir jetzt irgendwie eine Form von Trainingseffekt erhoffen würde für den Fußball oder dieser Klassiker so. Wenn ich es auf dem Sand kann, dann kann ich es auf dem Platz erst recht. Ich glaube auch da ist es einfach eine andere Sportart, die ich dann trainiere, nämlich Beach Soccer. Und es macht Spaß, das kann ich durchaus mal einstreuen. Wenn ich aber jede Woche eine Einheit irgendwie im Sandkasten mache, dann hätten die Jungs, glaube ich, oder die Mädels da irgendwann auch einfach nicht mehr so Bock drauf. Ist auch todesanstrengend, das kommt noch dazu.
Ja, das glaube ich auch. Ich finde es aber eigentlich auch eine witzige Sache, vor allem wenn man sich überlegt, so Formen wie zum Beispiel Dreiecksfangen, ich verlinke dir auch alle in den Shownotes, Dreiecksfangen oder Umschaltfangen, das im Sandkasten auch mal zu spielen, ist so als Abwechslung, wir nehmen jetzt heute Montag auf, morgen soll es 37 Grad geben, das anstatt 1,5 Stunden Training vielleicht mal kurz in den Sandkasten gehen, 2 Sachen machen und dann wird weiß ich nicht, ein Kaltgetränk zu sich genommen. Das wäre doch mal eine coole Alternative. Und dann kennen es die Kinder auch schon und haben da so einen kleinen Vergleich. Und dann kann man mit denen ja auch ins Gespräch kommen und fragen, na, wie fandet ihr das? War das jetzt deutlich anstrengender? Wie war das für euch? Finde ich dann irgendwie auch als witzige Variante. Oder je nachdem, wie groß die Kinder sind, beziehungsweise wie alt, kann man anstatt, dass man Fußballtraining im Sandkasten macht, ja einfach auch mal ein bisschen Volleyball spielen oder irgendwelche anderen Formen. Würde es sich ja durchaus auch anbieten, in meinen Augen.
Ja, das ist mir gerade eben auch als Gedanke gekommen, zu sagen, wenn wir uns schon auf dem Beachvolleyballfeld bewegen, dann lass uns doch einfach mal Beachvolleyball spielen. Wenn wir das als irgendwie andersartige Einheit dann auch verbuchen und so jetzt auch, glaube ich, da sind wir auf der gleichen Wellenlänge, zu sagen, es ist jetzt kein probates Trainingsmittel, um zu sagen, wir streuen das in bewussten Perioden ein, um einen Trainingseffekt zu erzielen. Ich glaube, so macht es einfach keinen Sinn oder ist nicht nötig, sondern eher wir ergänzen unseren Regeltrainingsbetrieb mit diesen Ausnahmeformen. Ich glaube, da kann man aber sehr viele verschiedene Sachen wählen, was man ja anstelle von Fußballtraining auf dem Platz machen könnte. Aber wenn das Beachvolleyballfeld sowieso neben einem Fußballplatz halt ist, wie es ja immer wieder mal der Fall ist, wenn man sich so die Trainingsplätze anguckt, dann ist es mit Sicherheit eine, eine coole Sache und mal was Neues. Was ich mir da denke, ist, Kids, die zum Beispiel sowieso langsamer sind im Vergleich zur restlichen Trainingsgruppe, die haben, also der Sand, der vergrößert diese Lücke noch. Das war so mein erster Gedanke jetzt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ist nicht das schnelle Kind auf dem Platz tendenziell noch schneller im Vergleich zu den anderen auf dem Sand, weil eben besser koordiniert, bessere Bewegungsabläufe, mehr Kraft vielleicht auch im Verhältnis zum Körpergewicht und das auf dem Sand dann einfach ein, wie nennt man das, OP, overpowered, der Spieler, der dann einfach alles gewinnt.
Wäre ich mir jetzt nicht zu 100% sicher, weil ich glaube, die Frage wäre wahrscheinlich, warum ist das Kind, und wir sprechen ja von Kindern und nicht irgendwie von Topathleten, warum ist das Kind auf dem Feld schneller als andere? Also hängt es zum einen mit der Kraft, die es schon entwickeln kann, zusammen? Oder ist es eine Frage der Frequenz, dass es schneller rennen kann? Also hohe Frequenz, nicht ganz so viel Kraft oder viel Kraft, aber nicht so hohe Frequenz. Und dann könnte ich mir vorstellen, jetzt ohne größer drüber nachgedacht zu haben, Kinder, die auf dem Spielfeld auch eine höhere Frequenz haben, haben im Sand Vorteile. Kinder, die aber auf dem Spielfeld mehr über das Kraftthema kommen, die tun sich schwerer. Weil ich glaube, also das ist nur von meinem Gedanken, viele kleine Schritte sind zielführender auf dem Sand als dieses druckvolle aus dem Bein sozusagen rausstemmen. Wäre jetzt mein erster Gedanke dazu. Vielleicht gibt es ja einen Biomechaniker, der hier oder einen Bewegungsphysiologe, der da zuhört, der uns da aufklären kann. Aber meine Tendenz wäre zu sagen, es kommt immer darauf an, warum das Kind schnell ist. Geht es über die Kraft auf dem Rasen, dann tut er sich schwer im Sand und wenn hohe Frequenz, dann wahrscheinlich ein bisschen einfacher.
Und jetzt denke ich drüber so eine Einheit, also ich bin da sofort irgendwie in Form von einer Systematik oder einer konkreten Umsetzbarkeit. Und was, wenn man so einmal im Monat gibt, so eine Art Ü-Ei-Einheit. Also Kinder haben diese Überraschungseinheit, Ü-Einheit, so könnte man es eigentlich dann auch darstellen. Und das ist dann genau mal sowas. Dieses Mal, Jungs, Mädels, Schuhe aus, wir spielen Volleyball. Nächstes Mal, ey, Jungs, Mädels, Schuhe aus, wir machen unsere Trainingseinheit Fußball im Sand. Ey, Jungs, Mädels, heute gehen wir, keine Ahnung, im Winter Schlittschuh laufen oder was auch immer, Eishalle oder kein Plan, aber dass man sich irgendwie vielleicht so als Ziel setzt, so einmal im Monat die Kinder einfach zu überraschen bei einer Einheit, um nicht in diesen klassischen Trott zu kommen. Ich mache jede Woche einfach ständig das Gleiche, sondern irgendwie auch die Aufmerksamkeit und vielleicht auch die Neugier hochzuhalten, Trainingsbeteiligung hochzuhalten, weil nie klar ist, wann ist diese Sondereinheit. Sowas könnte ich mir auch eigentlich ganz cool vorstellen im Zusammenspiel mit der Mannschaft, die sich dann auch drauf freut, wann und was wohl diesen Monat die Ü-Einheit ist.
Sehr gut. Lass uns zur nächsten Frage kommen. Wieder ein ganz, ganz anderes Feld. Was haltet ihr von den Schienbeinschonern à la Florian Wirtz? Meine Spieler tragen sie mittlerweile alle. Für alle, die jetzt nicht wissen, was Florian Wirtz für Schienbeinschoner trägt, der trägt quasi keine, sondern das ist so ein Stück Pappe, glaube ich, mehr oder weniger, mit außenrum ein bisschen Klebeband, sodass es aussieht, als ob es stabil wäre. Von der Größe her wahrscheinlich so, sind das 10 auf 10 Zentimeter, wahrscheinlich zu viel fast schon, und die steckt er sich rein. Ich kann mich noch früher erinnern, bei unseren Jugendspielen, wenn ich die Schienbeinschoner oder wenn Kollegen die Schienbeinschoner vergessen haben und man hat auswärts gespielt, dann hat man eine Tempopackung in die Stutzen reingesteckt, damit es quasi aussieht wie Schienbeinschoner, sonst durftest du ja nicht spielen. Wie stehst du dazu, Sakko?
Ich hätte damit gar keinen Stress. Also die Debatte hatten wir häufiger schon mit Trainern. Und ich habe als Kind eine Zeit lang noch diese mit Knöchelschutz.
Und so hast du auch gespielt. So hast du auch gespielt. Die
waren auch notwendig. jetzt habe ich hier schon so ein bisschen kräftigere Waden. Und das in Kombination mit diesen klobigen Schienbeinschuhen und Knöchelschutz hat oft dafür gesorgt, dass die Stützen einfach nicht gereicht haben für das Volumen, was da rein muss. ja, und ich habe es gehasst, aber war irgendwie, glaube ich, auch ein Sicherheitsaspekt, den meine Eltern da gesehen haben, bis ich dann auch gewechselt bin auf welche, die das nicht mehr hatten, was ich deutlich angenehmer fand. Und jetzt heutzutage wäre es mir und war es mir auch mit meinen Teams eigentlich auch unabhängig vom Alter scheißegal, was die da am Schienbein haben. Weil ich mir auch denke, was sind denn die Verletzungen, vor denen Schienbeinschoner tatsächlich schützen? Weil Schienbeinschoner sind, wie der Name ja schon sagt, vorne am Bein. Heißt, es ist in der Regel ein Impact, irgendwie eine Form von Einfluss von vorne. Also ich sehe das ja auch ganz häufig und ich kann von meiner Bewegung her ja darauf reagieren. Heißt, die schützen vor sowas wie einer Abschürfung oder einem blauen Fleck. Und also kein Kind ist wahrscheinlich jemals an einem blauen Fleck gestorben, wo ich mir auch denke, ja, ist doch egal. Also dann soll er halt mit einem blauen Fleck nach Hause gehen, dann soll er mit einer Abschürfung nach Hause gehen. Das gehört zum Sport, wenn die auf dem Spielplatz oder in der Schule kicken oder rumlaufen, dann wird sich auch regelmäßig irgendwie das Knie aufgeschrubbert. Ist einfach Teil von, glaube ich, aktiven Kindern und Sportarten, deswegen wäre es mir tatsächlich relativ egal. Und die schlimmen Verletzungen, davor beugt es eh nicht vor. Also so ein Schienen-Wadenbeinbruch oder was, da ist der Kontakt in der Regel ja auch nicht mit gestrecktem Bein von vorne auf meinen Beinen, das fest auf dem Boden steht und ich ihn nicht kommen sehe, obwohl er von vorne kommt. Das passiert ja auch nicht. Heißt, es ist dann eher so ein Kontakt von der Seite oder von hinten, dass ich es nicht sehe und da ist der Schienbeinschoner aber auch nicht dran. Heißt, da bekomme ich trotzdem entweder komplett in die Wadenmuskulatur oder dann bis auf den Knochen oder Bruch das Thema ab. Und für alle, also jetzt Außenbandverletzungen, Knöchelverletzungen, Sprunggelenksverletzungen, das schützen die ja so oder so nicht. Außer wirklich, ich habe so eine Schiene dran. Heißt, zusammengefasst, es schützt vor keiner großen Verletzung. Es schützt vor keiner großen Verletzung. Und vor den kleinen, vor denen es schützt, die sind nicht so tragisch, dass ich sagen würde, ich verpflichte jetzt meine Spieler dazu, richtig ordentliche Schienbeinschoner zu tragen. Das ist mein Take. Wie siehst du das Ganze?
Ich sehe das ähnlich. Wenn man sich quasi konsequent Sorgen macht um Verletzungen bzw. Verletzungsprophylaxe oder Prävention betreiben zu müssen, dann sollte man auf Knöchelschützer beharren, diese Bollen am Fuß. Dann wird es natürlich irgendwann problematisch, was die Ausführung angeht und die Technik der Spieler. Aber ich glaube, das wäre deutlich sinnvoller als Schienbeinschoner. Alles andere macht keinen Sinn in meinen Augen, vor allem auch nicht im Kinderbereich, also in meinen Augen im Kinderbereich. Deshalb, jeder sollte das hinmachen, was er für notwendig hält oder sie. Ich finde es trotzdem gut, dass es das noch gibt, sozusagen die Schienbeinschoner, einfach um quasi auch mental den Kindern irgendwie das so ein bisschen mitzugeben. Aber wird da jetzt auch kein größeres Fass aufmachen und sagen, ihr müsst jetzt eine Mindestgröße von XY haben. Das fände ich ein bisschen affig. Passt. Dritte Frage. Yes. Wäre es sinnvoll, eine festgeschriebene 50%-Regel für die Einsatzminuten festzulegen, bei Leistungsvergleichen und bei Freundschaftsspielen? Ist ja jetzt vor allem ein Thema, wo viele Mannschaften wieder in die Saison reinstarten oder vielleicht auch gerade mitten in der Vorbereitung sind. Also allen die gleiche Spielzeit von 50% gewähren, ja oder nein?
Finde ich nicht so einfach, weil ich als Trainer ja gewinnen will. Ich meine, nur Spaß, mir geht es eher darum, dass wir, wenn wir sowieso schon sehr beschränkte Spielzeit haben, dann noch eine 50-50-Regelung sorgt dafür, dass einfach alle zu wenig spielen. Ich würde vielleicht aus einer anderen Richtung kommen und sagen, es gibt eine Mindestanzahl an Minuten pro Spieler. Und dann muss ich irgendwie als Trainer schauen, dass wir die erreichen. Und wenn wir eben nur samstags unsere Staffelspiele haben in der E-Jugend, die, keine Ahnung, zweimal 25 Minuten gehen, ich habe einen großen Kader aus 17 Kids, davon muss ich jetzt 3 zu Hause lassen, damit ich wechseln kann, also im Block einmal komplett. oder ich wechsle zwischendurch, aber so quasi mit dem Gedanken, jeder spielt 50%, dann haben die 25 Minuten gespielt. Brutto. Da ist der Ball noch im Aus, beim Schiedsrichter, beim Torwart, und dann hat jeder irgendwie 15 Minuten Netto-Spielzeit. Und dafür den ganzen Samstag unterwegs, da denke ich halt auch, nee, will ich nicht. Also nehme ich vielleicht zwei Wechsler mit, oder nur einen, und spiele dann damit durch und sorge zumindest dafür, dass jeder irgendwie brutto halt 45 Minuten spielen kann oder 40. Dem wäre, glaube ich, dann mehr geholfen. Heißt aber, was mache ich mit den anderen 8, 9 Kindern, die ich nicht mitgenommen habe, wenn ich so einen großen Kader habe? Und da wird's, deswegen sage ich halt eher sowas wie Mindestanzahl an Spielminuten. Wir garantieren halt, dass jedes Kind 40 Minuten Brutto-Spielzeit bekommt jede Woche. Und das kann dann, wir haben zweimal die Woche Training, am Samstag Staffelspiel, dann machen wir halt Mittwoch noch ein internes Spiel gegeneinander. Oder spielen gegen die D2, E2, machen ein Freundschaftsspiel aus mit einem anderen Verein für unter der Woche und ergänzen einfach die Zeit mit einer weiteren Maßnahme. Oder ich teile die Gruppe, dass ich sage, hey, am Samstag sind diese 9 dabei und die anderen 9 haben am Donnerstag aber eben ihr Spiel gegen wen auch immer während der Trainingszeit und die anderen 9 haben Training zu dieser Zeit, weil die spielen ja dann am Wochenende.
Ich sehe das ja. Ähnlich. Ich glaube, man muss da unterscheiden, ob das jetzt tatsächlich Bambini beziehungsweise F-Jugend und dann ja idealerweise Foninho-Format ist. Da bin ich schon der Meinung, dass gleiche Spielzeit für alle, einfach weil das das System auch hergibt. Idealerweise habe ich ja immer Dreier- beziehungsweise Sechser-Teams mit den rotierenden Spielzeiten. Da muss ich mir dazu auch keine Gedanken machen und baue halt zur Not, baue ich halt nochmal ein Feld auf, nebendran. Wo ja auch dann, wenn ich zu viele habe, auch meine eigenen Teams gegeneinander spielen können, um auf die Zeit zu kommen. Wenn es um Spielzeit selber geht, bei normalen Spielen, dann sehe ich das auch so, dass man eher gucken sollte, dass alle eine garantierte Spielzeit bekommen. Ich habe auch jetzt die Erfahrung gemacht in den letzten Wochen, dass es gar nicht sinnvoll ist, für alle gleich Spielzeit zu gewähren, weil ich auch, und es ist ja auch im Kinder- und Jugendbereich schon, unterschiedliche Fitnesszustände habe. Also manchen Kindern hilft es vielleicht auch gar nicht, wenn die genauso viel spielen dürfen wie der, der halt extrem fit ist, weil der dann auch gar nicht wirksam wird, beziehungsweise vielleicht auch sein Selbstvertrauen sinkt, wenn der halt, weiß ich nicht, nur 15 Minuten Luft hat, mehr oder weniger, aber 25 spielen muss und die letzten 10 Minuten steht er einfach nur noch rum und wird von allen angebrüllt. Da haben wir alle verloren mit. Also da muss ich dann überlegen, wie hole ich dem die, oder wie liefere ich dem die Fitness wieder, wie kann ich die mit ihm aufbauen oder auch das Laufvermögen, aber generell würde ich schon sagen, dass man versuchen sollte, eine Mindestanzahl an Minuten zu gewährleisten, die auch offen zu kommunizieren und sich da auch accountable zu halten und dann eben zu überlegen von Fall zu Fall, okay, wer braucht vielleicht jetzt noch ein bisschen was extra.
Ja, finde ich eine gute Ergänzung. Ich habe direkt, weiß auch nicht warum, eben in diesem größeren Spielformat gedacht, irgendwie ED-Jugend. Ich glaube auch das Gefühl hatte, dass wir diese Frage häufiger aus diesen Altersstufen auch bekommen. Aber ja, wenn wir Funinho spielen, wo wir sowieso entweder keine oder kaum Wechsler haben und dann die Wechsel aber auch noch zeitlich klar sind, dann habe ich diesen ganzen Stress erstmal nicht. Und auch noch, glaube ich, eine sehr gute Ergänzung, auch nicht jedes Kind möchte so viel spielen wie alle anderen. Also alle gleich zu behandeln, heißt nicht alle fair zu behandeln und auch nicht alle ihrem Motivationsstand nachzubehandeln. Und dazu kommt ja aber auch noch dieses Thema, wie wollen wir eigentlich Fußball spielen? Und ich denke da jetzt zum Beispiel zurück an die Zeit aus dem Leistungszentrum, auch mit U10, U11. Da ist es dann so, dass wir die Kids ja wechseln mussten, vor allem auf manchen Spielpositionen, weil die Art und Weise, wie das Spiel war, dafür gesorgt hat, dass die halt nach 5, 6, 7 Minuten einfach komplett platt waren. Also die hatten dann so viele Sprints in so kurzer Zeit, du musst ihn rausnehmen, weil er dieses Tempo gar nicht mehr gehen kann. Und ist aber ja quasi nicht die Lösung zu sagen, jetzt spiel doppelt so lange und dafür läufst du einfach nur die Hälfte, weil das würde ja auch in der Art und Weise des Spiels gar nicht zuträglich sein. Aber so wollen wir gar nicht Fußball spielen. Also, so läuft auch im Training ja kein einziges 1-gegen-1 oder 2-gegen-2, die von der Zeit ja eh kurz sind. Sondern die laufen ja auch hochintensiv. bedeutet, diese Art und Weise auf dem Platz bekomme ich nur hin, wenn jeder bereit ist, irgendwie auch intensiv zu spielen. Dazu gehören viele intensive Läufe. Und dann machst du dich platt, kannst gerne Bescheid sagen auch. Wir haben die auch dahin erzogen, dass sie ja irgendwie sich melden sollen, wenn sie sagen, ich kann jetzt nicht mehr. Und dann gab es direkt einen Wechsel. Da waren die Positionen auch nicht mehr ganz so wichtig. Es ging ja mehr um Aufgaben. Ja, und das war dann irgendwie die andere Erkenntnis, wie du sagst. Also ich habe manche Spielpositionen gehabt, da hätte ich einem Kind gar nicht die Hälfte an Spielzeit geben können auf dieser Position, sondern ich muss sie durchrotieren, weil es einfach körperlich nicht möglich ist.
Dann lass uns zur letzten Frage kommen. Und das ist jetzt ein ziemliches Brett. Ich dürfte euch einmal zurücklehnen, nochmal einen Schluck nehmen und ich stelle diese Frage, die zeitgleich auch ein Erfahrungsbericht ist. Und ja, schauen wir mal, was rauskommt. Seit September trainieren wir die Mannschaft so, dass wir am Anfang des Trainings in zwei Gruppen einteilen. Eine Gruppe spielt dann komplett Funinho in allen möglichen Varianten, die andere Gruppe macht derweil intensives Technik- und oder Koordinationstraining. 70-80% der Übungen stammen von euch, also von unserer Videoplattform. Nach einer gewissen Zeit wird dann gewechselt. Durch die damit verbundenen sehr geringen Stehzeiten der Spieler, der maximalen Wiederholungsrate bei Technik- und Koordinationstraining und der maximalen Spielzeit im 3 gegen 3 haben wir es innerhalb eines halben Jahres geschafft, fast jeden Spieler sehr deutlich zu verbessern. Das spiegelt sich zum einen in den Ergebnissen in den Spielen und zum anderen im Verhalten des 1 gegen 1 wieder. Die Kinder trauen sich durchweg ins Dribbling zu gehen und fühlen sich durch den ständigen Torerfolg mehr als bestätigt in dem, was sie machen und wie sie es machen. Durch die völlige Überzeugung von der neu gewonnenen Philosophie sah ich mich gezwungen, alles in einem Trainingskonzept zu packen, das ich auch verschriftlich habe. Bereits bei der Erklärung meines Konzepts gegenüber den Trainern der E-Jugend und dem Wort Funinho wurde bereits mit den Augen gerollt. Jedoch wurde mir die Möglichkeit gegeben, das Training durchzuführen. Das Fazit der Kinder war sehr positiv, es gab jedoch auch die ein oder andere negative Reaktion. Diese rührte leider daher, dass ich im Training sehr oft 1-gegen-1-Situationen geschaffen habe und die Kinder permanent in diese Situation geschickt habe. Diese Überforderung, die für mich keine ist, da es die natürlichste Form von Fußball ist, war einfach zu viel und bei dem einen oder anderen ist es dann in Tränen ausgeartet. Das Gleiche habe ich dann auch mit der D-Jugend gemacht. Hier wurde das gesamte Konzept durchaus besser aufgenommen, was mir auch die Kinder mit einer hohen Trainingsbeteiligung signalisierten. Da ich weiterhin an dieses Konzept glaube und es durchaus auch als Werbung für den Verein ansehe, habe ich in der gestrigen Trainerberatung, also wahrscheinlich Trainersitzung, an die Einführung des Konzepts appelliert. Leider wurde dies wiederum nicht positiv aufgenommen. Es wurde von Seiten anderer Trainer argumentiert, dass in der E- und in der D-Jugend positionsgetreu trainiert werden sollte, da jeder Spieler auf dem Feld seine Aufgabe hat. Meine Frage an euch ist daher, ob es möglich ist, dieses Konzept von der F- bis zur D-Jugend durchzuziehen. Wir haben dieses Konzept lediglich in der F-Jugend und werden es im nächsten Jahr auch in die E-Jugend integrieren, da wir diese Mannschaft mit übernehmen werden. Daher können wir leider nicht auf die Langzeiterfahrung zurückgreifen, wodurch uns die Argumentation für die D-Jugend ausgehen. Wie seht ihr das? Sind wir auf dem Holzweg mit der Annahme, dass es auch in der D-Jugend funktionieren könnte, oder sollte das Konzept um einige Punkte, zum Beispiel das Positionsspiel, erweitert werden? Sakko. Langer Text. Schwierig, aber einen schönen Erfahrungsbericht, weil er wahrscheinlich sehr, sehr vielen Trainerinnen und Trainern, die das auch diesen Podcast hören, aus der Seele spricht und die sich da wahrscheinlich wiederfinden. Was meinst du zu dem vermeintlichen Konzept?
Ja, ich glaube, der Erfahrungsbericht und auch die Probleme haben jetzt mehrere Dimensionen. Das eine ist jetzt reines kommunikative Vorgehen, das politische Vorgehen im Verein. Und ich glaube, als Bambini-Trainer oder F-Jugendtrainer dem D-Jugendtrainer zu sagen, was er im Training anders machen soll, das ist einfach schon prädestiniert dafür, dass es zu Streit sorgt und abgeschmettert wird. Mit welcher Argumentation auch immer. Und da geht es, glaube ich, dann viel weniger um die Sache als um ja auch ein hierarchisches Denken. Ich mache hier meine D-Jugend, jetzt kommt der Bambini-Trainer auf mich zu und sagt, hey, willst du nicht ab sofort dein Training so verändern? dass das nicht funktioniert, das ist, glaube ich, sehr absehbar. Das funktioniert ja schon aus der anderen Richtung kaum. Also wenn der ABC-Jugendtrainer dem D-Jugendtrainer sagen, was der machen soll. Da ist ja jeder Trainer für sich in seiner Insel mit seiner Mannschaft und eben mit seinen Überzeugungen. Und da ist es, also das Implementieren in die, also es gibt kein Argument, was einen Trainer, der von etwas überzeugt ist, von seinem Weg abbringen wird. Also das, da kann ich nichts sagen. Keine Statistik dieser Welt wird helfen. So, heißt das mal auf kommunikativer Ebene. Sein Enthusiasmus und Engagement in allen Ehren mit dieser Konzepterstellung und Einführung. Und ich glaube, der Weg ist, so wie er ihn aktuell geht, möglich, nämlich zu sagen, wir machen es in der Babini, dann machen wir es in der F, dann machen wir es in der E und dann machen wir vielleicht irgendwie auch noch die D nächstes Jahr und hinterlassen das Konzept für den, der es nach uns übernimmt oder für die, die es nach uns übernimmt. Weil dann führst du das Konzept einfach von unten Stück für Stück ein, brauchst natürlich mehrere Jahre. Aber ist auch ein Weg, oder du nimmst halt direkt den Verein und die Vereinsverantwortlichen mit, die dann das zentral von oben herab einführen und du nicht in den Konflikt bist, aus deiner Trainerrolle heraus mit anderen Trainern zu diskutieren, weil das, glaube ich, funktioniert nicht. Das mal irgendwie rein kommunikativ und was so den Implementierungsprozess angeht. Rein inhaltlich habe ich damit jetzt wenig Stress. Also alles, wo viel gespielt wird und wo wenig Standzeiten sind, ist doch erstmal gut. Und was, also ja, Koordinationstraining ist, da stellen sich bei mir immer so ein bisschen die Nackenhaare auf.
Kann ja auch Schnelligkeits- und Fangspiele sein.
Ja, genau. Er sagt, er hat ja das meiste von uns und unserer Plattform. Theoretisch gibt es da keine Übung mit einer Leiter. So, und das,
ich glaube, so war es aber auch nicht gemeint, sondern ich glaube, mit Koordinationstraining ist halt so ein bisschen Bewegungsschule, Ballschule etc. gemeint. Da nehme ich ihn jetzt mal in Schutz, unbekannterweise.
Oh, ja, hopefully. Und dann ist es ein, ich weiß nicht, ob man von Konzept sprechen kann, ich würde da eher von Trainingsstruktur sprechen. Also ein Konzept wird ja noch sowas wie Inhalte irgendwie mit abbilden. Und das ist jetzt eine Trainingsstruktur, die besteht aus 50% kleine Spielformen, 50% Übungsformen mit verschiedenen Schwerpunkten. So verstehe ich das. Und da sage ich, super, mach. Wenn's die Kids geil finden, dann finde ich es auch geil. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da viele Kinder dagegen wehren, sehr viel zu spielen. Also alles, was in Richtung 50% und mehr Spielzeit geht im Training, ist schon einfach ein überdurchschnittlich gutes Training. Das auf jeden Fall. Von daher kann man das so machen. Und jetzt quasi nach oben hin in Richtung D-Jugend verstehe ich natürlich auch die Argumentation zu sagen, hey, der Verband will von uns aber, dass wir im Zweifel 2-9 gegen 9 spielen noch am Wochenende. Und ich glaube schon, dass es in Ordnung ist, den Kids Lösungen für diese Form von Raum aufzuzeigen. Und das schaffe ich nicht nur, indem ich 1 gegen 1 trainiere und dann am Wochenende irgendwie komplett die Idee fehlt und Lösungen im Repertoire der Kinder fehlen, um das dann zu lösen, was da ansteht, auch mit einer Abseitsregel und so weiter. Ja, und da punktuell dann in der Trainingsstruktur Varianten zu haben, in denen ich Spielformen habe, die auch die Anforderungen einer größeren Form abbilden, ist für mich dann auch irgendwie ein guter nächster Schritt. Oder ich ergänze in den Spielformen sowas wie ein Eishockey-Abseits, vielleicht im ersten Moment, bevor ich eine normale Abseitsregel einführe. Aber dass so Themen wie Timing und Einlaufen und überhaupt diese Regel erstmal näher gebracht wird. Aber das kann ich gut, glaube ich, auch in den Spielformen abbilden, auch wenn wir da nur ein 4 gegen 4 spielen oder 5 gegen 5.
Ich hätte auch noch eine Anmerkung, wie man das vielleicht Zweiflern ein bisschen näher bringt, ohne gleich mit der großen Keule Konzept zu kommen. Da würde ich ehrlich gesagt auch gleich ein bisschen allergisch reagieren. Und zwar wäre das einfach zu sagen, hey, also am Ende des Tages möchte der Trainer ja, dass er ein gutes Training macht und er irgendwie wirksam wird, auch für seine Mannschaft, egal ob der jetzt ein guter oder ein schlechter Trainer ist. Und warum zeige ich ihm nicht oder frage ihn mal, ob er Lust hätte, diese eine Übung zu spielen, und dann kann ich es vielleicht ja anders verpacken. Dann sage ich halt nicht, ich habe es bei Advanced Football gesehen oder ich habe es bei weiß ich nicht, beim Kinderfußball Fortbildung gesehen, sondern ich habe das bei, je nachdem wie der Trainer geschickt ist, bei Pep Guardiola gesehen. Und dann zeige ich ihm irgendeine geile 1-gegen-1 Form oder irgendeine 2-gegen-2 Form, um so quasi Stück für Stück mir das Vertrauen des Trainers zu erarbeiten. Vielleicht wäre das ja eine Lösung, über die konkreten Handlungen auf dem Platz irgendwie Zugriff zu bekommen auf den Trainer. Aber mir
fällt da auch ein, also genau zu dem Punkt, ich würde konfliktbeladene Begriffe dann auch einfach nicht mehr verwenden. Ich habe es beim Kinderfußballkongress vom VfL Wolfsburg dann auch, wir hatten eine Foninho-Variante mit tiefen Anspielern gespielt. Ich habe auch gesagt, als letzte Form hier spielen wir für die, die Foninho gut finden, wir spielen hier eine Foninho-Variante. Für die, die Foninho hassen, wir spielen hier ein 3-gegen-3 auf 4 kleine Tore mit Provokationsregel. Also, warum denn auch dieses Konzept Foninho da überall reindrücken, obwohl ich weiß, dass es sofort Mauern aufbaut und Widerstände aufbaut? Weil am Ende des Tages geht es nicht um Foninho. Es geht um eine Variante einer Spielform, die bestimmte Verhaltensweisen provoziert. Und warum mache ich das dann? Also nicht einfach zu dem, nämlich ist es ein Trainingsmittel. Und am Wochenende heißt es dann halt Foninho, weil man, oder keine Ahnung, es heißt ja auch teilweise Mini-Fußball. Ja, ich würde vermeiden, mit diesem Kampfbegriff in die Diskussion zu gehen und dann direkt nur noch über das Thema zu sprechen, sondern mehr über die Sache zu kommen und zu sagen, wie können wir bestimmte Verhaltensweisen besser trainieren, und da eignet sich halt eine solche Spielform gut.
Sago, lass uns einen Deckel drauf machen. Wenn ihr jetzt auch Fragen habt, die wir besprechen sollen, oder wenn ihr Anmerkungen habt oder sonst irgendwas, dann meldet euch gerne unter info@advance.football, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Sago, vielen Dank, dass du teilgenommen hast.